ARD.
Ukraine-Krieg, Berlin als Zentrum der Friedensdiplomatie.
Milliardenmarkt, wie eine Drogeriekette den Medikamentenhandel aufmischen will.
Und warum sich Mitteldeutschland um seine Chemiebranche sorgt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen. Am Dienstag, den 16. Dezember. Wir sind Sebastian Trepper und Moritz Zachow.
Guten Morgen.
Wir bringen euch in Sachen Friedensplan für die Ukraine direkt mal auf Stand. Unsere Hauptstadt Berlin war in den vergangenen beiden Tagen ja Schauplatz der Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und der EU. Und Bundeskanzler Friedrich Merz hat danach von einer Chance auf einen echten Friedensprozess gesprochen. Diese Pflanze sei noch klein, aber die Chance sei real.
US-Präsident Donald Trump ist da ja wichtig. Der war zwar nicht persönlich anwesend, sondern eine US-Delegation. Aber Trump hat aus Washington mitgeteilt, wir sind jetzt näher an einer Lösung.
Es ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, die Gespräche, die waren dazu da, um eine gemeinsame Linie zwischen den USA, der EU und der Ukraine auszuloten. Und zwar in den Punkten Sicherheitsgarantien für die Ukraine, wie ein möglicher Waffenstillstand überwacht werden kann und welche Gebiete die Ukraine abtreten muss. Die eigentlichen Verhandlungen, also der eigentliche Friedensprozess zwischen der Ukraine und Russland, der steht noch an. Die EU hat sich durch die Gespräche aber auf jeden Fall zurück an den Verhandlungstisch gebracht.
Ja, der größte Erfolg der Gespräche dürfte sein, dass die Europäer der Ukraine eine multinationale Truppe zugesagt haben. Also für den Fall, dass es wirklich zu einem Waffenstillstand und zu einem Friedensprozess mit Russland kommen könnte, dann würden europäische Soldatinnen und Soldaten dabei mithelfen, den Waffenstillstand in der Ukraine zu sichern. In der Luft und auf dem Wasser.
Ja, und nicht nur die EU, sondern die USA spielen dabei auch eine große Rolle. Und die Garantien, die sie da auf den Tisch gelegt haben, die sind beachtlich. So hat es Bundeskanzler Merz gesagt. Und das findet der ukrainische Präsident Zelensky auch. Die USA, die sind wohl zu Sicherheitsgarantien bereit. Also falls Russland wieder angreifen würde, würden sich auch die USA verpflichten, militärisch beizustehen und den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen.
Da sind sich die USA, die EU und die Ukraine wohl einig. Unklar ist noch, was mit dem eingefrorenen russischen Vermögen passieren könnte. Das sind immerhin über 200 Milliarden Euro. Es könnte sein, dass die Ukraine das Geld bekommt, um das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen. Darauf müsste sich Russland aber einlassen und erstmal müsste sich die EU auf einem Gipfeltreffen Ende der Woche einig werden.
Ja, und dann ist da noch die große Frage nach den Gebieten, die die Ukraine für einen Frieden abtreten müsste. Da hatten die USA bisher nur die russischen Forderungen in die Gespräche eingebracht und damit ist die Ukraine auf jeden Fall nicht einverstanden. Sie müsste dann nämlich alle Gebiete, die Russland erobert hat, abgeben. Knackpunkt ist gerade wohl noch der Donbass, der liegt im Osten der Ukraine. Russland hätte gerne, dass sich das ukrainische Militär von dort zurückzieht. Das sind gerade harte Kämpfe, da ist nämlich die Front. Aber Präsident Zelensky hat dem ZDF gesagt, dass das nicht passieren wird. Sie ziehen sich nicht zurück.
Also, die EU hat gezeigt, dass sie auf der Weltbühne mitsprechen will und dass sie es nicht zulässt, dass Russland und die USA alleine über die Ukraine entscheiden. Deutschland beansprucht da auch eine Führungsrolle in der EU. Der ukrainische Präsident Zelensky hat zu den Gesprächen gesagt, Berlin ist im Zentrum wichtiger diplomatischer Entscheidungen. Es ist der Ort, wo um einen gerechten Frieden gerungen wird.
Das ist ja auch alles schön und gut, aber am Ende kommt es dann eben auf Russland an und von dort ist bisher zumindest mal keine Kompromissbereitschaft zu erkennen. Russland hat noch nicht auf die Vorschläge reagiert. Dass die Ukraine aber juristisch verbindlich darauf verzichtet, Mitglied der NATO zu werden, ist laut eines Kreml-Sprechers ein zentraler Punkt bei den Verhandlungen. Wobei man ja sagen muss, in dem Fall, die Ukraine darf zwar nicht in die NATO, kein Mitglied werden, aber einige NATO-Staaten würden ja, multinationale Truppe, in die Ukraine kommen.
Wie es in der Ukraine weitergeht, ist für uns in Deutschland entscheidend. Wenn ein Waffenstillstand nicht nachhaltig ist, könnte Russland die Ukraine noch ein weiteres Mal angreifen. Und auch die NATO-Staaten, besonders das Baltikum und Polen, könnten ins Visier von Russland geraten. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat vergangene Woche nochmal eindringlich gewarnt und hat gesagt, wir sind Russlands nächstes Ziel. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die EU jetzt gerade geschlossen auftritt.
Unsere Kurznachrichten.
Die EU-Kommission möchte heute besprechen, wie es mit dem geplanten Verbrenner aus weitergeht. Eigentlich war ja der Plan, dass ab 2035 bei keinem einzigen neu zugelassenen Auto mehr CO2 aus dem Auspuff kommen darf. Doch seit Monaten drängen Vertreter der Autoindustrie, die Christdemokraten und auch Kanzler Merz, auf eine Wende. Sie fordern, dass E-Fuels, Biokraftstoffe und Plug-in-Hybride weiter zugelassen werden dürfen. Ob und was die EU-Kommission beschließt, das besprechen wir morgen hier im Podcast.
Gestern ist im Bundestag das Internet ausgefallen, weil die Probleme zeitgleich zu einem öffentlichen Termin mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj aufgetreten waren, wurde zunächst über einen Hackerangriff aus Russland spekuliert. Das war es aber wohl nicht. Das steht in einem internen Schreiben des Parlaments. Was genau der Grund für die Computerprobleme war, wird jetzt weiter untersucht.
Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Deutschland ist erneut deutlich gestiegen. Im Jahr 2024 waren rund 73.000 Kinder und Jugendliche betroffen. Das ist fast ein Drittel mehr als noch vor 6 Jahren. Das Statistische Bundesamt sagt, in 3 von 4 Fällen waren die eigenen Eltern oder Elternteile die Täter. Dabei geht es um Vernachlässigung, aber auch psychische, körperliche und sexuelle Gewalt. Ungefähr die Hälfte der Kinder war jünger als 9 Jahre. Experten gehen davon aus, dass die Behörden viele Fälle gar nicht erst mitbekommen.
Nicht jeder Infekt gehört ja direkt zu einem von uns Ärztinnen oder Ärzten. Da kann man auch durchaus mal einfach gucken, was gibt's da in der Apotheke, wie kann ich mir da helfen? Oder auch leichtere Rückenschmerzen, Kopfschmerzen etc.
Das ist die Allgemeinmedizinerin Katharina Abbing aus Herne im Ruhrgebiet. Und ihr Tipp ist für uns Kunden oder besser Patienten in dem Fall, das ist jetzt noch etwas leichter umzusetzen. Ab heute gibt's Medikamente nämlich auch bei der Drogeriekette DM. Die hat immerhin mehr als 2000 Filialen in Deutschland. Wobei, die Medikamente gibt's nur über einen Online-Shop. Ich kann also nicht einfach so in den Laden gehen und mir zum Beispiel Ibuprofen kaufen.
Ja, und im Unterschied zu einer richtigen Apotheke vor Ort oder Versandapotheken wie Doc Morris oder Shop Apotheke gibt es bei DM nur Medikamente, für die man kein Rezept braucht. Also genau die Sachen, von denen die Allgemeinärztin Katharina Abbing da gerade gesprochen hat. Alles, was man nur mit Rezept bekommt, das gibt es bei DM also nicht.
Das, was es gibt, läuft unter dem Titel DM Med. Das sind 1000 Produkte aus dem Bereich Hautkosmetik und 2500 Over-the-Counter-Arzneimittel, das ist Fachchinesisch für rezeptfreie Medikamente. Und das sind ebenso Sachen wie leichte Schmerzmittel, Nasensprays oder Durchfalltabletten, die man ohne Rezept vom Arzt bekommen und selbst ohne größere Beratung nutzen kann.
Ja, die kann man sich dann nach Hause schicken lassen. Verschickt werden die Medikamente aus Tschechien, weil DM eben keine Apotheke ist und nur die in Deutschland Medikamente vor Ort verkaufen dürfen. Und die anderen Versandapotheken, die sitzen deswegen auch meistens in den Niederlanden oder anderen Ländern.
DM sagt, dass die Leute bei ihnen immer wieder auf der Webseite zum Beispiel sowas wie Aspirin oder Voltaren suchen und sie es deswegen jetzt auch anbieten. Es sind alles reine Menschenfreude. Nee, es geht natürlich auch um Geld. Also mit den rezeptfreien Arzneimitteln sind im letzten Jahr 12 Milliarden Euro Umsatz gemacht worden. Also wenn DM sich da aus Versehen bei der ganzen Menschenfreundlichkeit ein Stück vom Kuchen abschneidet, dann nehmen sie das billigend in Kauf, glaube ich.
Stück vom Kuchen, 12 Milliarden. Großer Kuchen.
So ist das.
Die rezeptfreien Medikamente sind auf jeden Fall echt viele. In Apotheken sind das ungefähr 40% vom gesamten Angebot und bei den Versandapotheken sogar noch deutlich mehr. Experten gehen davon aus, dass es für die Kunden durch das neue Angebot kurzfristig günstiger werden könnte, weil es eben einfach einen neuen Anbieter gibt. Aber so richtig viel wird es wahrscheinlich nicht werden.
Die Apotheken finden den Einstieg natürlich nicht so dolle, da kämpfen ja eh viele. Der Deutsche Apothekerverband warnt, dass Leute in der Drogeriefiliale eben keine entsprechende Beratung bekommen und dann nicht sicher sind, ob sie das passende Medikament nehmen. Die Allgemeinmedizinerin Katharina Abbing sagt, die Apotheker haben da einen Punkt.
Ich finde tatsächlich gut, dass wir in Deutschland auch die frei verkäuflichen Präparate ja nicht im Supermarkt, sondern in der Apotheke abgeben. Und die Apotheker und Apothekerinnen haben ja oft auch ein großes Know-how. Also die können auch wirklich beraten, was für welche Symptome das passende Präparat ist. Also die Leute sind da nicht ganz mit alleine.
Und jetzt ist DM natürlich nicht der einzige Anbieter, der in das Milliardengeschäft Online-Versandhandel mit Arzneimitteln gehen will. Auch bei Rossmann und sogar Lidl gibt es wohl Überlegungen in diese Richtung. In der ostdeutschen Chemieindustrie brennt die Hütte, sagen die Gewerkschaften. 60.000 Arbeitsplätze sind da in Gefahr, zumindest ist das die Warnung. Es liegt daran, dass sich ein US-Konzern da rausziehen will und das könnte die ganze Region ins Wanken bringen. Gestern haben sich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften mit Politikern der Länder und des Bundes getroffen und die sagen, wir brauchen dringend einen Krisenfahrplan.
Da geht's um Sachsen, Sachsen-Anhalt und auch noch so ein bisschen Brandenburg, also ein ziemlich ordentlicher Teil von Mitteldeutschland. Man nennt das auch das Chemiedreieck. Früher standen die Orte da für die dreckige Chemie der DDR. Heute sind so Städte wie Leuna, Bühlen, Bitterfeld aber auch stolz auf ihre moderne Chemieindustrie.
Seit 3 Jahren brechen da die Produktion und Umsätze aber immer weiter ein. Die großen und teuren Anlagen sind nur ungefähr zu 70% ausgelastet und damit lohnen sie sich einfach wirtschaftlich nicht mehr. Da hängen aber mehr als 63.000 Arbeitsplätze dran und ein Jahresumsatz von über 30 Milliarden Euro.
Das ist eine wichtige Industrie und die steht überall in Deutschland unter Druck. Vor allem, weil Strom teuer ist, weil weniger gekauft wird und weil es international zunehmend Konkurrenz gibt. Ja, wie bei so vielen aktuell, ne? Unter anderem aus China.
Eine Stärke, die das mitteldeutsche Chemiedreieck hat, wird jetzt zu einem echten Problem. In diesen großen Chemieparks arbeiten viele Unternehmen Hand in Hand. Bedeutet, eine Firma stellt etwas her, das andere Firmen dann sofort brauchen, um daraus dann was Neues zu machen. Die Werke sind tatsächlich über Pipelines verbunden und die tauschen die Rohstoffe und Produkte direkt untereinander aus.
Genau diese Kette, die droht nämlich jetzt zu brechen. Die US-Firma Dow hatte vor einigen Monaten angekündigt, mehrere Anlagen in Böhlen und Schkopau zu schließen. Und Dow will die Anlagen wohl nicht verkaufen, sondern abreißen und dann weg.
Das ist bei Dow besonders problematisch für den Rest. Die haben nämlich einen ziemlich energieintensiven Cracker. Das ist eine riesige Anlage und in der Anlage wird zum Beispiel aus Rohbenzin Ethylen hergestellt. Und dieses Ethylen ist sozusagen der erste Dominostein, der die ganze Kette anstößt. Nur damit funktioniert also die ganze chemische Wertschöpfungskette.
Ja, und wenn diese Anlage stillgelegt wird, könnte das andersrum einen Dominoeffekt haben, nämlich für viele angeschlossene Betriebe in der Region. Die müssten sich den Grundbaustein, also das Ethylen, dann woanders besorgen. Das wäre von weiter weg und umständlicher. Da gibt es Transportkosten und damit ist klar, es wird teurer. Außerdem ist nicht mehr klar, dass man immer und so sicher an das Ethylen kommt wie jetzt.
Das Ganze hat natürlich auch eine politische Ebene. Der Gewerkschafter Dieter Macke ist Betriebsrat bei Dow und er sagt, dass der Unmut in der Belegschaft wächst und das Ganze 9 Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
Hier ist eine ganze Region nachhaltig davon betroffen und das wird sich auch entsprechend dann zeigen. Also wenn da auch nicht schnell politisch klar gemacht wird, wo die Reise hingeht in puncto Unterstützung und das auch öffentlich sichtbarer wird, dann wird sich dieser Frust und die Enttäuschung und die Mutlosigkeit verstärken. Das wollen wir natürlich nicht.
Und was er damit genau meint, das sehen wir auch gerade schon in den Umfragen in Sachsen-Anhalt. Er meint nämlich die AfD und die liegt gerade in den Umfragen stabil über 40% und damit mit ordentlich Vorsprung an der Spitze.
Die Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften haben der Politik gestern einen 5-Punkte-Plan mitgegeben. Sie sagen, wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen für industrielle Produktion. Die Energieversorgung muss wettbewerbsfähig und sicher sein. Sie plädieren für eine pragmatischere Klimapolitik und wollen, dass der Emissionshandel reformiert wird. Und sie wünschen sich einen umfassenden Bürokratieabbau mit schnelleren Genehmigungsverfahren.
Viele Punkte davon haben wir auch schon von anderen gehört. Die Vertreter in der Stahlindustrie haben zum Beispiel ähnliche Forderungen. Die Bundesregierung hat auch schon Steuererleichterungen und für die Großindustrie Entlastung bei den Energiepreisen beschlossen. Da sind wir beim Industriestrompreis. Ab Januar sollen diese ganzen Sachen gelten. Die Branche sagt aber, das reicht nicht. Da muss noch mehr kommen, damit wir international mithalten können.
Ich guck mal in die Glaskugel und sehe, da könnte ein Chemiegipfel im Bundeskanzleramt auf uns zukommen.
Könnte sein. Holzminden, das ist bei mir in Niedersachsen, direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Holzminden ist berühmt geworden, weil da hat es ein unansehnlicher Weihnachtsbaum in die Schlagzeilen geschafft.
Ja, der ist echt nicht so prachtvoll. Das hier haben einige Leute in Holzminden über ihren Baum gesagt.
Ich möchte sagen, erbärmlich. Also man hätte sich wirklich mehr Mühe geben können. Gerade hier auch an der Hauptstraße, die Leute fahren hier lang. Ich finde es... Hätte man auch sein lassen können, sage ich mal so. Ne?
Er war früher schon mal schöner gewesen, wurde immer so ein bisschen geschmückt da.
Grundsätzlich hätte ich mir natürlich auch einen wunderschönen, großen, prächtigen, gerade gewachsenen Baum gewünscht. Aber wie so oft im Leben ist nicht immer alles perfekt.
Ja, Body-Shaming für einen Baum.
Ja, Tree-Shaming, finde ich gut, ja. Also, finde ich nicht gut, aber so könnte man es nennen. Little Ugly Christmas Tree hat die Stadt den Baum selbst getauft, weil der eben nicht wie die Prachttanne aus dem Prospekt aussieht. Einige wollten als Ersatz sogar einen normschöneren Baum spenden. Die Stadt hat aber gesagt, nix, der Baum ist hier in der Nähe freigewachsen, der bleibt.
Ja, man soll doch die Region zu Hause stärken, finde ich auch. Der arme Weihnachtsbaum hat da nicht so drauf rum. Eben. Das fanden auch wieder viele Leute gut, dass die Stadt dahinter steht. Sie haben den Baum jetzt auch mit eigener Deko geschmückt. Der hat jetzt also schon ein paar Kugeln drauf. Und gestern hat sich dann auch noch der Bürgermeister in den Korb von einem Hubsteiger der Feuerwehr gestellt und den oberen Teil geschmückt. Und außerdem soll es für jedes eingeschickte Selfie mit dem Baum jetzt eine Spende an die Holzmindener Tafel geben. So geht das. Guter Zweck, gute PR, finde ich ziemlich geschickt.
Ja, finde ich auch. Und weil ich auch nicht so normschön bin, muss ich auch schon mal anfangen, mich für Weihnachten zu schmücken. Morgen ist Uli mit dir am Start. Viel Spaß dabei.
Ja, danke schön. Ich bin gespannt, wie du dich schmückst.
Ja, zeige ich dir dann. Mach auch ein Selfie. Tschüss.
Ciao.
15 Minuten.
Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.